Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast von unserem Kooperationspartner MediLogIn. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu deinem Podcast von MediLogIn, zertifizierte Online-Kurse für Mediziner. Weitere Informationen unter www.medi-login.com. Die Varikosis. In diesem Podcast gehen wir auf die Varikosis, insbesondere auf den Bereich Besenreißervarizen ein. Du erhältst einen kleinen Überblick über die Grundlagen der Anatomie, der Klassifikation und der Therapiemöglichkeiten. In unserem Online-Kurs erhältst du einen vollständigen Kurs mit ausführlichen Hands-on-Lektionen zum Thema Besenreißervarizen. Dieser Kurs ist für alle approbierten Ärzte unabhängig des Facharztstatus, also auch für Assistenzärzte, zugelassen. Starten wir mit der Definition. Als Varikose oder Krampfaderleiden bezeichnet man sackartig erweiterte und geschlängelte oberflächliche Venen. Diese befinden sich meist an der unteren Extremität. Weltweit sind ungefähr 60% der Erwachsenen ab dem 20. Lebensjahr betroffen, wobei Varizen bei Frauen aufgrund der Bindegewebsschwäche häufiger anzutreffen sind. Schauen wir uns nun die Anatomie des Venensystems an. Man unterscheidet zwischen dem oberflächlichen epifaszialen Venensystem und dem tiefen transfaszialen Venensystem. Die beiden wichtigsten oberflächlichen Stammvenen der unteren Extremitäten bei der Entstehung von Varizen sind die Vena saphena magna an der Innenseite des Oberschenkels und die Vena saphena parva an der Rückseite des Unterschenkels. Diese sind durch Seitenäste, sogenannte Venae perforans, miteinander verbunden. Widmen wir uns nun dem Aufbau der Venen. Durch den langsamen Blutfluss gegen die Schwerkraft besteht in den Venen die Gefahr, dass das Blut absackt, also zurückfließt. Damit dies nicht geschieht, sind venöse Gefäße insbesondere an den Armen und Beinen mit Venenklappen ausgestattet. Die aus Plattenepithel gebildeten taschenförmigen Ventile erlauben, dass der Blutfluss nur in eine Richtung, und zwar zum Herzen, hingeht. Droht ein Zurückfließen des Blutes, falten sie sich auf und verhindern den Rückfluss. Bei geschwollenen Beinen oder Krampfadern sind meist die Klappen defekt und sie schließen nicht mehr vollständig. Ursachen sind vielfältig bei venösen Abflussstörungen. Häufig liegt eine Insuffizienz der Venenklappen vor. Diese verursacht dementsprechend einen Reflux vom tiefen Venensystem in das oberflächliche Venensystem. Es besteht dadurch eine venöse Hypertonie mit verzögertem Rückstrom des Venenblutes, was die Ausbildung von Varizen stark begünstigt. Gehen wir jetzt gemeinsam auf die verschiedenen Formen der Varikose ein. Diese können anhand ihrer Pathogenese differenziert werden. Man unterscheidet zwischen einer primären und einer sekundären Varikose. Eine primäre Varikose liegt bei 80-90% der Betroffenen vor. Die Ursache der primären Varikose ist eine genetische oder konstitutionell veranlagte Venenschwäche. Diese begünstigt strukturelle Veränderungen der Venenwand als Folge einer venösen Blutstauung mit konsekutiver venöser Hypertension. Die sekundäre Varikose hingegen, von der deutlich weniger Menschen betroffen sind, tritt als Folge zum Beispiel einer Phlebothrombose, also einer TVT mit Abflussstörung oder einer venösen Hypertension und konsekutiver Venenklappeninsuffizienz auf. An dieser Stelle ist wichtig zu betonen, dass stehende Tätigkeiten, Erkrankungen wie die Adipositas, Rechtsherzinsuffizienz, aber auch eine Schwangerschaft begünstigte Faktoren für die venöse Stase sind. Die Patienten kommen meist in die Sprechstunde mit einem Schweregefühl in den Beinen, einer Ödemneigung sowie einer Neigung zu nächtlichen Wadenkrämpfen. Die Beschwerden häufen sich vor allem abends, aber auch nach längerer stehender Tätigkeit sowie bei Wärme. Neben dem Schweregefühl können die Patienten Dysästhesien und Juckreiz entwickeln. Eine Besserung der Symptomatik entsteht häufig durch die Hochlagerung der Beine. Kommen wir nun zur Diagnosestellung. Hier ist die Eigen- und Familienanamnese ein wichtiger Bestandteil. Vorausgegangene Erkrankungen wie die TVT sowie Lebensgewohnheiten und die berufliche Tätigkeit können Hinweise liefern. Die Duplex-Sonographie ist diagnostisch Goldstandard. Hier kann der Blutfluss dargestellt werden und auch Klappeninsuffizienzen lassen sich ermitteln. Mit der Duplex-Sonographie testet man auch Insuffizienzen der Perforanzvenen und die Durchgängigkeit der tiefen Venen. Diese Testung ist vor jeder Intervention unerlässlich. Wie sehen nun die therapeutischen Möglichkeiten der Varikosis aus? Je nach Ausprägung und Leidensdruck kann die Varikosis entweder konservativ, interventionell oder chirurgisch behandelt werden. Die konservative Therapie beinhaltet Kompressionsbandagen und Kompressionsstrümpfe. Diese verhindern den Rückfluss des Blutes in das oberflächliche Venensystem, in dem die erweiterten Venen zusammengepresst werden. Auch Kältetherapien und wechselwarme Duschen verhindern das Rücksacken des Blutes, denn die Varizen ziehen sich im Rahmen der Kälte zusammen. Zudem ist die Bewegung extrem wichtig, da so die Wadenmuskulatur aktiviert und der Rückfluss des venösen Blutes zum Herzen gefördert wird. Bei einer ausgeprägten Stammvarikosis mit insuffizienten Perforanzvenen sind operative Verfahren gut einzusetzen. Besonders beliebt bei kleinen C1-Varizen ist die Sklerosierungstherapie. Hier wird die Injektion einer gewebetoxischen Flüssigkeit, zum Beispiel Polidocanol, in eine Varize durchgeführt. Es wird ein lokaler Gefäßwandschaden erzeugt, der zu einer Obliteration und Fibrosierung der Varize führt. Der Wirkstoff ist in Apotheken erhältlich und kann mit einer dünnen 27 bis 30 Gauge-Nadel direkt in die Varize eingeführt werden. Solche Behandlungen dürfen von approbierten Ärzten, unabhängig ob ein Facharzt vorhanden ist, durchgeführt werden. Nach der Behandlung sollte eine gute Kompressionstherapie für mindestens 14 Tage erfolgen. Für weitere detaillierte Klassifikation, praktische Tipps und wichtige Hinweise zur Durchführung der Sklerosierungstherapie haben wir für dich einen CME-zertifizierten Online-Kurs auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Hier erhältst du Zugriff auf alle wichtigen Informationen als auch auf Hands-on-Videos, sodass du auf die eigene Injektion ideal vorbereitet wirst. Das war der Podcast von MediLogin. Für weitere Informationen schau gerne auf unserer Webseite vorbei, www.medi-login.com.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.